Guten Morgen, liebe Gemeinde. Gnade sei mit dir. Ich möchte mit euch heute über Gnade nachdenken. Und rund um das Thema Gnade gibt es einen Vers, der mir sofort einfällt. Und der war mir schon sehr wichtig, als ich noch so ein Dötz war. Den kannte ich schon sehr früh. Den kannte ich auch schon, als ich so alt war wie hier, die halbstarken Jungschaller da oben. Ne? Und wenn der Vers im Gottesdienst vorkam, da wurde ich hellhörig. Das war der folgende. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Warum war der mir wichtig? Da wusste ich, es geht zu Ende mit dem Gottesdienst. Das habe ich auch als Gnade empfunden, damals. Heute muss ich euch sagen, hat er für mich eine ganz andere Bedeutung. Und diese Gnade, über die möchte ich mit euch nachdenken. Und wenn ihr heute hier rausgeht, dann wünsche ich mir, dass ihr sagt, hey, ja, diese Gnade ist auch mit mir. Ich hatte vor ein paar Jahren ein sehr, sehr interessantes Erlebnis rund um das Thema Gnade. Ich war auf einer Dienstreise und ich war in Oslo. Und auf dem Rückflug hatten wir einen Zwischenstopp in Kopenhagen. Und in Kopenhagen musste ich 3 Stunden auf meinen nächsten Flieger warten und ich saß da ganz gemütlich am Flughafen in so einer Lounge. Das ist so ein Raum, wo einfach Leute sitzen, die viel fliegen und viel unterwegs sind, und hatte dann Kaffee und das war total gemütlich. Ich konnte noch ein paar Mails machen, alles okay. Und das Flugzeug, mit dem ich fliegen sollte, das war 50 Meter entfernt. Das war wirklich, konnte ich fast hingucken. Ja? Und da war so ein Bildschirm aufgebaut, da stand drauf, welche Flüge gleich starten und wann man zum Flieger gehen soll. Und dann war es soweit, der Flieger, mit dem ich fliegen sollte, tauchte auf, stand Boarding. Okay, Boarding heißt, bitte geht zum Flugzeug, ihr könnt jetzt ins Flugzeug reingehen. Ich dachte, ja, ich gehe gleich, erledige eben noch schnell diese letzten 2 Mails, die ich hier noch habe, und dann gehe ich. Mein Kollege war mit mir da und er sagt, Peter, Boarding. Ich sage, ja, wir sind nur 50 Meter hier vorne. Kein Problem. Machen wir. Lass mich das eben schnell noch zu Ende machen. Und ich vertiefe mich wieder in die E-Mails. Und als ich das nächste Mal hochgucke, steht da nicht mehr Boarding, sondern da steht Closed. Wisst ihr, was das heißt? Das Flugzeug ist zu. Ich denke, das gibt's nicht. Peter, pack panisch meine Sachen zusammen, renn los, reiß meinen Kollegen mit und laufe diese 50 Meter zum Flugzeug. Ich denke, Peter, wie dumm kann man eigentlich sein? 3 Stunden am Flughafen von Kopenhagen sitzen und dann den Flieger verpassen? Ey, da gibt es überhaupt keine Ausrede. Der Einzige, der daran schuld ist, bist du. Und du hast nicht nur dich selbst in diese Situation gebracht, sondern auch noch deinen Kollegen. Ah, oh, jetzt musst du mir ein neues Ticket besorgen. Jetzt musst du, brauchst ein Hotel für heute Nacht. Du wirst morgen nicht pünktlich auf der Arbeit sein. Deine Frau wird sauer sein. Ey, und dein Kollege, was bei dem noch alles abgeht, der kann wahrscheinlich morgen seine Kinder nicht zum Kindergarten bringen. Alles nur, weil du hochmütig warst. Und wenn ich an einen Vers in dem Moment gedacht hätte aus der Bibel, dann wäre es der hier gewesen. Matthäus 15 ab Vers 18. Und er sprach, was aus den Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommt heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Und an die letzten beiden musste ich denken. Na? Hat jemand vielleicht ein Taschentuch für mich? Beiden musste ich denken. Hochmut und Unvernunft. Ein klassischer Fall von diesen beiden Dingen. Aber die Geschichte geht weiter. Ich laufe also dahin, komme am Gate an, Licht aus, kein Mensch mehr da, Tür zu. Und ich denke, ja, super, ist vorbei. Ich gucke durch diese Glastür durch und ich sehe, ganz hinten geht gerade jemand weg. Und in meiner Verzweiflung, ich dachte, falle ich auf die Knie, was mache ich? Ich schlage einfach mal gegen die Tür. Und ich denke, vielleicht dreht die sich um. Und tatsächlich, diese Frau dreht sich um. Und ich merke, die denkt nach. Ich denke, die kommt jetzt zurück und sagt mir, tut mir leid, wir haben eine klare Anordnung, wenn closed ist, ist closed. Na? Du kommst nicht mehr mit. Die Frau kommt zurück, macht die Tür wieder auf, macht den Computer an, nimmt mein Ticket, scannt es ein und ich kann reingehen. Das war ein Gefühl, sage ich euch. Ich dachte, Wahnsinn, ich bin dabei. Ich bin in diesem Flieger jetzt drin. Ich habe mich noch nie so gut an Bord eines Flugzeugs gefühlt. Wirklich, das war genial da. Ich hätte jeden am liebsten mit Handshake begrüßt. Wie gemütlich war der Sitz eigentlich? Es war ja super. Und auch die Sicherheitshinweise, die habe ich mir die letzten 10 Jahre nicht angeguckt. Jetzt fand ich die spannend, wichtig. Ja, jeder muss sich die Sicherheitshinweise angucken. Das ist sehr, sehr wichtig. Dabei sein ist alles. Ich war einfach nur happy, dass ich an Bord von diesem Flugzeug war. Genial. Und der Snack, der war super. Der war auch genial. Und dann, als ich da so saß und happy war, dachte ich, Moment mal, das ist ja genau dasselbe Flugzeug, mit dem du hingeflogen bist am Morgen. Und mir fiel auf, okay, wie hast du dich denn gefühlt beim Hinflug? Und ich konnte mich genau erinnern, es war noch ziemlich früh gewesen und ich habe mich aufgeregt, dass es keinen Kaffee gab. Ich fand die Sitze viel zu eng und ich fand sowieso alles blöd. Und ja, so ein Unterschied, oder? Und ich möchte euch fragen, in welchem Flugzeug sitzt ihr heute Morgen? In welchem sitzt du heute Morgen? Sitzt du auf dem Hinflug und denkst, ja, ich sitze hier halt, ne, und bin hier dabei, muss hier sein. Oder sitzt du auf dem Rückflug und sagst, hey, dabei sein ist alles. Ist das Gnade für dich oder ist es eine Selbstverständlichkeit, heute Morgen hier zu sitzen? Das möchte ich dich fragen. Und in welchem Flugzeug sitzt du? Frag dich das wirklich mal. Es gibt in der Bibel eine geniale Stelle, die einen ähnlichen Sachverhalt beschreibt, wo man sich das auch fragen könnte. Apostelgeschichte 3, Abvers 1. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihnen etwas zu geben. Die beiden blickten ihm aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihnen, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Ich möchte vor allem auf den letzten Vers mit euch drauf gucken. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Irgendwie verständlich, ne? 30 Jahre seines Lebens hat er da gesessen, konnte nicht gehen, konnte nicht laufen. Jetzt probiert das aus. Ich hätte mir das gerne angeguckt. Was hat er wohl alles so gemacht mit seinen Beinen? Der hat bestimmt ganz besondere Bewegungen gemacht und hat wirklich interessante Dinge getan, war begeistert dabei. Aber ist das nicht ein bisschen schizophren? Wieso freut sich genau dieser Mann darüber, dass er laufen kann? Wäre er nicht der Erste, der Gott Vorwürfe machen könnte und sagen könnte, hey, 30 Jahre konnte ich das nicht tun? Und die anderen 1000 Leute, die da vermutlich im Tempel waren, hätten die nicht am eher sagen müssen, hey, danke Herr, dass ich schon seit 30 Jahren laufen kann? Ich glaube, wir nehmen Dinge oft für selbstverständlich, was eigentlich Gnade ist. Und wenn wir uns da nicht bewusst wieder daran erinnern, dann wird alles selbstverständlich. Und für denjenigen, der es nicht hat und es bekommt, für den ist es wirkliche Gnade. Und daran möchte ich, dass wir uns ein Beispiel nehmen. Es gibt klaren Zusammenhang in diesem Beispiel. Ne? Der Mann ist begnadet worden, er kann ab jetzt laufen und das bewirkt Freude in ihm. Wie begnadet sind wir und welche Freude haben wir, möchte ich euch heute Morgen fragen. Und da gibt es so viele Dinge, denke ich, wo ich mich fragen muss, was ist für mich selbstverständlich und was ist Gnade? Deine Gesundheit. Ich finde den Spruch echt genial. Krankheit spürt man, Gesundheit nicht. Ich hatte bis vor kurzem, war für mich Gesundheit was ganz Selbstverständliches. Dann habe ich plötzlich Rückenprobleme bekommen. Und jetzt, die letzte Zeit, freue ich mich einen Keks, wenn ich mal morgens aufstehe und sage, merke, ich spüre meinen Rücken nicht. Hammer, cool. Ja, früher war es selbstverständlich. Dabei hätte ich noch viel dankbarer dafür sein müssen. Als mein Sohn geboren wurde, was war das für mich für ein Wunder, dieses gesunde Kind in den Händen zu halten. 14 Jahre später ist für mich total normal, dass er gesund ist. Mein erstes Auto, es war echt eine Schrottkarre. Wie stolz und froh war ich, als ich das erste Mal voll getankt habe. Voll getankt, überlegt euch das mal, der Tank war voll. Wie selbstverständlich ist es heute? Mein Arbeitsplatz. Wie sehr habe ich darum gekämpft, ganz am Anfang meinen ersten Arbeitsplatz zu bekommen. Und wie selbstverständlich ist das heute? In meinem alten Hauskreis haben wir mit einem Mädel jahrelang darum gebetet, dass sie einen Job bekommt. Sie hat echt gekämpft. Das war so schwer. Jahrelang. Und sie sagt, ich verstehe Gott nicht. Warum bekomme ich keinen Arbeitsplatz? Und dann war es irgendwann mal so weit und wir waren sehr, sehr dankbar, dass es der Fall ist. Und ich glaube, es war kein Jahr später, da saß sie wieder im Hauskreis und sagte, ey, dieser Arbeitsplatz ist echt das Letzte. Ich brauche einen anderen. Wo ich so dachte, wie schnell werden Dinge für uns, die wir bekommen, selbstverständlich. Und wir ordnen das nicht mehr unter Gnade ein. Und was wir zu essen haben, dass wir genug zu essen haben. Ist das für dich selbstverständlich oder ist das Gnade? Das ist das, was ich dich heute fragen möchte. Und die Bibel sagt eigentlich ganz was Eindeutiges dazu, was selbstverständlich ist und was Gnade. Johannes 1, Vers 3. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Wir haben alles von Gott bekommen. Alles. Wir haben ein Anrecht auf gar nichts. Also ist alles Gnade. Dass du hier heute sitzen darfst, ist Gnade. Dass du gesund bist, ist Gnade. Dass du diesen nächsten Atemzug nehmen kannst, den du nimmst. Das ist Gnade. Römer 11, Vers 36. Von Gott kommt alles. Durch Gott lebt alles. Zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Was ist selbstverständlich und was ist Gnade? Das möchte ich dich heute Morgen fragen und vielleicht nimmst du das für dich mit. Aber es gibt eine Sache, die für uns auch selbstverständlich wird und das ist, glaube ich, die gefährlichste. Und das ist das Kreuz. Was ist, wenn das Kreuz für dich selbstverständlich geworden ist? Wenn du es nicht mehr als Gnade siehst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ich glaube, es ist ganz schnell, dass wir das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, auch als Selbstverständlichkeit hinnehmen und diese Gnade vergessen. Und ich möchte euch daran erinnern, das ist nicht selbstverständlich. Es war wahnsinnige Gnade. Denn was ist eigentlich die Wahrheit? Die Wahrheit ist, was ist nochmal diese Gnade von Jesus Christus? Die Wahrheit ist, dass du und ich als allererster, wir sind Sünder. Wir sind Sünder und wir machen jeden Tag großen Bockmist. Ja? Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 23. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott suche. Alle sind abgewichen, sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue. Da ist auch nicht einer. Und wenn es hier Leute heute gibt, die denken, ich muss erstmal ein bisschen besser werden, ich muss mich erstmal ein bisschen besser benehmen, bevor ich zu Gott kommen kann, dann kann ich dir sagen, hier ist keiner dabei. Hier ist niemand dabei, der gut genug ist, um zu Gott zu kommen. Wir sind alle mit einem Problem ausgestattet, das ist Sünde. Die steckt tief in uns drin. Aber es gibt Hoffnung. Gott hat eine Lösung. Er hat seinen Sohn geschickt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das gilt. Und wenn hier heute jemand sitzt, der glaubt, das kann ich erst annehmen, wenn ich in meinem Leben ein paar Sachen in den Griff gekriegt habe, dann sage ich dir, genau falsch. Du wirst ewig warten. Das wird nie der Fall sein. Gott ist genau für dich gekommen, für denjenigen, der sein Leben nicht im Griff hat. Ja? Und die Sünde, die wird immer auch in deinem Leben bleiben. Und wisst ihr eigentlich, ich habe es gerade noch vergessen, noch mal zu betonen, wisst ihr eigentlich, warum Gott die Sünde so hasst? Das habe ich auch bei meinem Flugzeugbeispiel gelernt. Ich glaube, Gott hasst die Sünde wirklich abgrundtief, weil, was ist da passiert beim Flugzeug? Ich bin wegen meinem eigenen Hochmut zu spät in den Flieger gekommen. Ja? Aber das noch viel Schlimmere, was hat das für eine Auswirkung gehabt? Mein Kollege auch. Sünde bewirkt immer, dass andere Menschen zu Schaden kommt. Und Gott guckt auf diese Schöpfung und sieht, hey, die schadet sich gegenseitig. Ich bin vom Beruf Computerexperte und habe schon Computerprogramme geschrieben. Und wisst ihr, was so richtig ärgert, wenn man ein Computerprogramm schreibt? Wenn sich das Computerprogramm selbst beschädigt, selbst behindert. Ja? Man hat zwei Programme, die gegenseitig sich das Leben schwer machen. Das kommt ständig vor. Und das ärgert dich als Programmierer maßlos, weil du hast es selbst verursacht. Ja? Und Gott ärgert sich, glaube ich, auch maßlos darüber, wenn er sieht, wie die Schöpfung sich selbst schadet. Aber er hat eine Lösung geschaffen. Er hat seinen Sohn geschickt. Und das ist echte Gnade, liebe Leute. Ich möchte euch daran nochmal erinnern. Das ist die Gnade, auf die wir uns berufen. Frage, woran merken wir, ob die Gnade gerade mit uns ist? Ich habe drei Punkte für mich ausfindig gemacht. Die erste ist, begnadet zu sein, heißt sich unserer Schuld bewusst zu sein. Lukas 18, Vers 13. Der Zöllner aber stand fern. Er wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Die Gnade ist mit dir, wenn du das sagen kannst. Ich bin mir bewusst, ich bin ein Sünder. Ich habe echt so viel Dinge in meinem Leben und Probleme und ich mache so viel falsch. Das ist der Beginn davon. Begnadet zu sein macht dankbar. So wie ich in dem Flieger saß und dachte, hey, ist das schön hier. Ja? Du kannst daran erkennen, ob du gerade begnadet bist, wenn du dankbar bist. Und ich glaube, begnadet zu sein hilft, gnädig zu sein. Auch hier in der Gemeinde, wenn wir hier morgens sitzen und uns vielleicht die Musik vorne nicht gefällt oder der Prediger oder was auch immer. Begnadet zu sein, hilft, gnädig zu sein. Und wenn es dir schwerfällt, gnädig zu sein, dann musst du dich fragen, bist du eigentlich begnadet? Ich mache dir Mut, dass du dich daran wieder erinnerst. Wenn du sagst, oh ja, ich glaube, da ist gerade ein Problem. Ich fühle mich gerade nicht so begnadet und diese Gnade bewirkt in meinem Leben nicht wirklich gerade was. Da möchte ich mich mit dir zusammen fragen, wie bekommen wir diese Gnade zurück in unser Leben? Und ich glaube, es gibt zwei Wege. Der eine ist, du kannst öfter mal gegen eine Wand rennen. Wie ich, ja, mit meinem Hochmut vor dem Flugzeug, wo du an deinem eigenen Versagen und Leben lernst, dass du ein Sünder bist und dass du Gnade brauchst. Das kannst du machen, das ist schmerzhaft und es wird passieren von Zeit zu Zeit. Das ist gar nicht zu verhindern. Aber du kannst das auch aufweichen und du kannst das, glaube ich, reduzieren, indem du einfach öfter mal dran denkst. Dass du begnadet bist. Die Gnade Gottes immer wieder neu begreifen. Das, glaube ich, ist notwendig und dass wir das tun. Und in der Bibel gibt es auch Beispiele dafür, wie das gemacht wird. Zum Beispiel David im Psalm 103. Preist den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preist den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt all deine Krankheiten. Rettet dich mitten aus der Todesgefahr und krönt dich mit Güte und Erbarmen. David sagt ja das nicht, weil ihm gerade super gut geht. Wenn ihr genau hinguckt in die Situation, in der er da drin steckte, dann war er auf der Flucht und es ging ihm überhaupt nicht gut. Ja? Aber er sagt zu sich, hey, ich preise jetzt den Herrn, ich mache das jetzt. Ich entscheide mich dafür. Ja? Er fordert sich selbst dazu heraus. Ich glaube, wir müssen das auch machen. Wir müssen uns dazu herausfordern. Ich habe in meinem Leben eine Angewohnheit mir angewöhnt, die ist, wenn ich zur Arbeit fahre und ich komme an einer gewissen Stelle vorbei, dann denke ich daran, hey, es ist Zeit zu beten. Es ist Zeit, ein bisschen zu singen. Und dann singe ich manchmal schief und krumm, aber ich singe. Ja? Und wisst ihr was? Wenn ich am Anfang noch nicht dankbar war, ja, als ich losgesungen habe, dann bin ich dankbar, wenn ich aufhöre zu singen. Ja, genauso wie er es hier sagt. Er rettet mich mitten aus Todesgefahren, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Oder wie Jesaja das schreibt. Ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmestaten des Herrn in allem, was uns der Herr getan hat. Gedenken. Damit können wir die Anzahl der Momente, wo wir gegen Wände laufen, reduzieren. Leben aus Gnade. Paulus sagt, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Ich glaube, Paulus meint damit, dass Leute die Gnade bekommen haben und anschließend wieder anfangen zu denken, hey, ich muss das und das und dies tun, ich muss mich beschneiden lassen, ich muss das Fleisch nicht essen, ich muss das nicht machen, dann erst kann ich zu Gott kommen. Das ist falsch. Ja, die Gnade Gottes wird damit wirkungslos. Ja, ich möchte, dass ihr euch auf diese Gnade beruft und dass ihr aus dieser Gnade lebt, ohne eure Taten. In welchem Flugzeug bist du heute Morgen? Die Frage möchte ich wirklich, dass ihr die mitnehmt für euch. Und jetzt kommt der Vers wieder für die Jungs. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Und als letztes noch was für unsere Texaner. Liebe Texaner, ich finde es super, dass ihr das macht, dass ihr dahin fahrt. Ich bitte euch, dass ihr diese Gnade mitnehmt. Dass ihr diese Gnade, dass sie mit euch ist. Und dass ihr diese Gnade an diese Kinder, an die Erwachsenen dort in Texas weitergibt. Ja, dass das wirklich auf eurer Agenda steht. Und tut mir noch einen anderen Gefallen, fahrt pünktlich zum Flughafen und geht pünktlich ins Flugzeug. Amen.